Hallo und herzlich willkommen zu unserer 49. Folge des Podcasts Psychiatrie im Alltag. Wir sind Andreas
und Werner.
Ja, heute sprechen wir über Dissoziationen im Zusammenhang mit Traumafolgestörungen. Das Thema Traumafolgestörungen hatten wir bereits mal in einer früheren Folge behandelt, nämlich in der Folge 11. Und diese Folge ist bei uns in den Top-Charts. Das heißt, sie ist eine der 5 meistgehörten Folgen unseres Podcasts.
Und wird immer noch gehört.
Also das heißt, sie bleibt da auch schon lange, lange Zeit. Also wir sind jetzt bei der 49. Folge. Da sieht man, dass das Thema von großem Interesse ist. Bei der Dissoziation handelt es sich um ein Phänomen, was häufig im Zusammenhang mit Traumafolgestörungen auftritt. In dieser heutigen Folge wollen wir den Fokus mal gezielt auf dieses Phänomen richten. Und wir werden natürlich gleich erklären, was genau man unter Dissoziation oder auch vielleicht Dissoziieren versteht. Und wir werden unterschiedliche Aspekte des Themas anreißen und neugierig machen, mehr darüber zu erfahren. Und dazu haben wir heute wieder einen Gast, einen ganz besonderen Gast. Dazu kann Werner was sagen.
Ja, heute haben wir Anna-Maria Jung zu Gast. Anna-Maria ist eine unserer Hörerinnen und sie hat uns ein E-Mail gesendet und hat vorgeschlagen, darüber zu sprechen, worüber wir heute sprechen, nämlich über Dissoziation und Traumafolgestörung. Hallo, Anna-Maria, hi.
Hallo.
Ja. Hi. Cool, also cool, dass du dich gemeldet hast. Ja. Danke. Wir freuen uns immer riesig, wenn sich die Zuhörerinnen melden mit einem Thema oder sich dann auch, meistens melden die sich ja erstmal mit einem Thema und wir müssen dann immer so ein bisschen nachhelfen, dass man sich traut, vielleicht auch Gast zu werden. Aber toll, dass du dich gemeldet hast und super, dass du auch direkt zugesagt hast, als wir gesagt haben, ja, lass uns einfach gemeinsam eine Folge machen.
Das ist besonders spannend, weil wir ansonsten gar nichts von dir wissen. Wir wissen nur, was du in deiner E-Mail geschrieben hast, nämlich dass du 2 Bücher geschrieben hast. Da werden wir am Ende der jetzigen Folge noch ein bisschen was zu sagen, dass du selbst von der Thematik betroffen bist und dass du dich therapeutisch weiterbildest. Willst du sonst noch ein bisschen was zu dir sagen, dich ein bisschen vorstellen, unseren Hörern?
Ja, sehr gerne. Vieles habt ihr jetzt schon berichtet. Es ist auch gar nicht so einfach, in wenigen Worten zu sagen, wer ich bin. Was ich sagen kann, ist, ich bin viele, denn ich bin halt betroffen einer dissoziativen Störung beziehungsweise einer strukturellen Dissoziation und will gerade darüber ganz gerne mal sprechen. Wer ich wirklich bin, habe ich aber eigentlich erst im Rahmen meiner Traumatherapie, die ich jetzt seit 1,5 Jahren besuche, selber lernen dürfen.
Okay, habe ich das richtig verstanden? Du leidest nicht nur unter einer posttraumatischen Belastungsstörung und Dissoziationserlebnissen, sondern du würdest selber dich auch bezeichnen als jemand, der von dieser ganz seltenen Erkrankung strukturelle Dissoziation betroffen ist.
Genau. Es ist bei mir eine strukturelle Dissoziation, die noch nicht eine dissoziative Identitätsstörung ist.
Ach, das ist also nicht.
Meine einzelnen Anteile, die ich habe, habe ich mittlerweile so weit kennengelernt, dass ich weiß, wer was wann tut und da auch eine recht gute exekutive Kontrolle habe.
Ja, okay.
Aber es gibt tatsächlich Momente vor meiner Traumatherapie, wo einzelne Anteile von mir auch sehr autonom gehandelt haben und ich danach nicht unbedingt das Gefühl hatte, ich hatte noch Kontrolle über mich.
Das müssen wir aber ganz am Anfang anfangen, weil wir haben es schon so viel genannt. Strukturelle Dissoziation müssen wir gleich mal definieren. Das ist ja so eine Theorie, wo ganz viel dazugehört. Vielleicht am Ende oder in der Mitte unseres Podcasts. Wir müssen überhaupt mal definieren, was überhaupt dissoziieren und was eine Dissoziation ist. Dann müsstest du vielleicht auch mal berichten, wie sich das anfühlt oder wann jemand dissoziiert oder was darunter zu verstehen ist. Und dann haben wir noch ein ganz, ganz spezielles Krankheitsbild, was du eben angeschnitten hast, wo du gesagt hast, das betrifft dich nicht, aber so weit ist es bei dir noch nicht. Das ist nämlich die sogenannte DIS oder dissoziative Identitätsstörung. Das ist was ganz Spezielles und da kommen wir vielleicht auch dazu. Aber vielleicht müssen wir am Anfang anfangen und überhaupt erstmal über Dissoziation als solches sprechen. Was ist es überhaupt?
Ich denke, man kann es sich sehr gut vorstellen als Abspalten. Und zwar werden unter traumatischen Bedingungen bestimmte Erlebens- oder Wahrnehmungsinhalte abgespalten, damit man das überhaupt erträgt, was da gerade mit einem passiert ist. Also eigentlich ein natürlicher Schutzmechanismus und nicht unbedingt pathologisch.
Es hängt also mit einer schlimmen Erfahrung auf jeden Fall zusammen. Und schlechte Erfahrungen machen wir alle als Menschen, würde ich mal sagen. Und dann, wenn es ein gewisses Ausmaß nicht überschreitet, würden wir alle auch Dinge ausblenden, die zu belastend sind. Aber du würdest sagen, eine Dissoziation ist ein Krankheitsphänomen in Zusammenhang mit einer richtigen posttraumatischen Belastungsstörung. Das darf sozusagen ganz wesentliche und weite Teile des eigenen Erlebens abgespalten werden. So kann man es
genau. Also wenn wir über pathologische Dissoziation sprechen, wäre es immer in Zusammenhang mit einem traumatischen Erlebnis, wo dann so stark die Erlebensinhalte abgespalten werden, dass man sich entweder gar nicht mehr daran erinnert, dass man keinen Schmerz spürt, dass man vielleicht wie betäubt ist, so kann man sich das vorstellen, oder Out-of-Body-Erfahrungen hat, also als würde man über sich schweben. Und das sind halt Schutzfunktionen des Körpers an der Stelle, um das zu überleben. Dissoziation kennt aber vielleicht auch jeder normale Mensch ohne Trauma. Das passiert zum Beispiel auch aus Langeweile oder aus Monotonie, wenn man lange auf der Autobahn fährt. Schaltet man auch irgendwann ab und dann ist man da und denkt so, oh, ich bin ja schon da. Und alles ist automatisch gelaufen in dem Moment. Man kann sich gar nicht mehr so richtig dran erinnern, was da passiert ist, weil es automatisch war.
Und das ist nochmal ein guter Hinweis. Also man muss jetzt aufpassen, wenn man über diesen Begriff spricht. Das ist zum einen, kann es ein normales Phänomen sein, wie du es jetzt beschrieben hast. Es kann das Symptom von einer Erkrankung sein, also eine Folge einer anderen Erkrankung, wie jetzt vielleicht bei der posttraumatischen Belastungsstörung. Ja. Und es kann an sich selbst eine Erkrankung sein. Das hört sich jetzt kompliziert an, aber es ist einfacher, wenn man jetzt so ein anderes Krankheitsbeispiel bemüht, das versteht jeder. Es gibt die Depression als Erkrankung und es gibt das Symptom der depressiven Verstimmung
oder der depressive Zustand
als Folge aus vielen Erkrankungen, aber auch sogar im richtigen Leben, ne, dass man auch da in so einen Zustand kommen kann. Also wir haben so, wenn wir über Dissoziation sprechen, tatsächlich verschiedene Aspekte. Das eine ist das Symptom, das andere ist eine eigenständige Erkrankung und wir können das sogar auch noch als ohne Störungsbezug, sage ich mal, auch erleben. Als
Alltagsphänomen. Als
Alltagsphänomen, genau. Ja.
Ja, das ist erstmal sicher eine sinnvolle Untergliederung des Ganzen. Da gibt es noch was, und zwar, das hast du ja auch schon erlebt, wenn man in der Psychiatrie arbeitet und arbeitet mit Menschen mit einer posttraumatischen Belastungsstörung, kommt es oft in Situationen, oft nicht, aber in gewissen Fällen, manchmal, du hast es auch schon erlebt, ich habe es schon erlebt, dass man sagt, diese Person dissoziiert gerade.
Ja.
Und dann meint man nochmal was ganz Besonderes, so einen Zustand des sich aus der, des Nicht-Ansprechbar-Seins in einer Situation.
Ja.
Kennst du solche Situationen auch bei dir oder bei anderen Menschen? Kannst du dazu was sagen? Weil es ist für Außenstehende oft sehr...
Also für mich hat das sehr beeindruckt, zumal ich auch erstmal relativ hilflos gewesen bin. Also vielleicht hast du auch, können wir auch sagen, was hilft. Aber damals wusste ich das nicht und ich bin eher, ich habe es Werner eben erzählt, ich habe das von einer Mitpatientin in der Gruppe gelernt. Die hatte die perfekte Reaktion darauf gehabt. Und da habe ich... Also ich hatte tatsächlich eine Patientin in der Gruppentherapie, die völlig dissoziiert ist, die war auf einmal weg wie in Trance und hatte aber auch Leidensdruck, zumindest war sie nicht mehr ansprechbar und ich, meiner Hilflosigkeit, habe natürlich erstmal den Arzt vom Dienst angerufen per Telefon, das dauert aber 20 Minuten, bis der wahrscheinlich mit einer Tablette kommt und die Nachbarpatientin hat einfach dann die sehr laut angesprochen, die Patientin hat gesagt, 100, was ist 100 minus 1? 99, zähl weiter, was ist 99 minus 1? Und das hat dann wirklich dazu geführt, dass sie wieder scheinbar, oder sie kam dann wieder zurück zu uns in die Gruppe und ich habe wirklich fasziniert daneben gestanden, habe gedacht, okay, so geht's, habe ich was gelernt.
Starke Reize von außen, egal welche Sinnesmodalität, sind wunderbare Skills, man nennt das auch Skills-Training, damit man nicht mehr dissoziiert. Um aus so einer Dissoziation, also so einem Wegdriften, in Trance gehen, wie du es gerade beschrieben hast, zu verhindern oder rückgängig zu machen. Ich bin jetzt zum Beispiel relativ nervös und ich habe auch einige Anteile in mir, die ziemlich ängstlich sind, weil wir über Dinge eventuell reden, über die ich zumindest nicht reden durfte sehr lange. Mhm. Und ich habe ein Gummiband um mein Handgelenk. Ich zeige es euch gerade. Mhm. Das heißt, wenn ich merke, also man spürt das so ein bisschen, es geht jetzt los, dann zupfe ich an diesem Gummiband, lasse das so an meine Haut schnipsen und dieser Reiz hält mich dann im Hier und Jetzt.
Okay.
Das wusste ich gar nicht, dass es da so richtige Skills auch gibt. Aber
also analog wie bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung. Da machen wir das ja auch, dass es so Skills gibt, um einen Bezug zur Realität zu behalten. Oder da ist es die Anspannung zu kontrollieren. Ne? Genau, oder das zu unterbrechen.
Ich kenne mich mit dem Thema nicht so aus. Das hat auf jeden Fall Parallelen. Ich habe mir auch gedacht, es ist wie Skills sozusagen. Also es gibt Patienten, da kann man das mit denen vorher absprechen, welche Reize sozusagen gesetzt werden sollen. Es kann ein Kältereiz sein, es kann eine laute Stimme sein, das kann man im Vorfeld abstimmen. Aber diese Dinge, die man dann tun kann und in Absprache mit dem Menschen tun kann, erinnern tatsächlich an Skills. Ich wusste nicht, dass das wirklich Skills heißt, dass man in der Fachsprache das auch wirklich Skills nennt.
Ja, auch die Borderline-Persönlichkeitsstörung ist sehr stark assoziiert, einmal mit Traumatisierung oder komplexer Traumatisierung und auch mit dissoziativen Phänomen. Mhm. Also das passt schon alles in einen Topf, ganz richtig.
Ja, welche Krankheitsbilder sind es denn, die sozusagen mit der Dissoziation zusammenhängen? Hat man sehr häufig, ne?
Also posttraumatische Belastungsstörung auf jeden Fall.
Das ist das.
Du hast schon gesagt, Borderline auch. Borderline-Persönlichkeitsstörung.
Bei der posttraumatischen Belastungsstörung fällt mir gerade ein, da wird nochmal unterschieden zwischen der normalen Traumafolgestörung und einer komplexen posttraumatischen Belastungsstörung. Gerade bei dieser komplexen Störung habe ich das ganz häufig erwähnt gesehen und gelesen mit den dissoziativen Phänomenen. Kannst du nochmal kurz den Unterschied definieren? Ich weiß ihn auch so grob, wir haben in unserer damaligen Folge auch nochmal genannt, aber es ist vielleicht ganz wichtig, zwischen der normalen Traumafolgestörung und der komplexen Traumafolgestörung nochmal zu unterscheiden. Ne?
Genau, also die posttraumatische Belastungsstörung bezieht sich aktuell laut ICD-10, also dem Klassifikationssystem, was wir haben, nur auf ein sogenanntes Einmaltrauma, also ein schlimmes Erlebnis, was passiert ist, auf das man dann reagiert innerhalb von, ja, so ungefähr einem halben Jahr, sagt man spätestens. Die komplexe posttraumatische Belastungsstörung baut auf sequenzieller, also sehr häufig wiederholter, langer Traumatisierungserfahrung auf, meistens beginnen schon in der Kindheit. Und die Folgestörungen, die daraus dann entstehen, zeigen sich dann halt im Laufe der Pubertät, des jungen Erwachsenwerdens oder halt weitaus später, also weit länger nach diesem halben Jahr, was man bei der normalen PTBS hat.
PTBS, das ist die einfache und die komplexe, besonders ist sicher ein Thema. Borderline-Persönlichkeitsstörung ist ein Thema. Wo haben wir es noch? Bei Psychosen habe ich auch gehört, kommt sowas vor, dissoziieren oder nicht? Weiß ich nicht.
Na, es gibt so die kleinen Schwestern, sagt man, Derealisation und Depersonalisation.
Genau. Ja, hat der andere jetzt auch gedacht, genau.
Genau,
ich habe das Gefühl, ich bin nicht richtig in meinem Körper oder ich schwebe da so drüber oder meine Umgebung ist falsch. Und das hat man zum Beispiel auch bei Schockreaktionen relativ häufig oder dass man halt mal so wegdriftet.
Ja.
Das müssen wir auch definieren. Ach, das fand ich klasse. Du hast gesagt, die Derealisation und die Depersonalisation seien die kleinen Schwestern der
Dissoziation.
Ist das so, ja?
Ich empfinde es so, ja.
Interessant, ja. Okay, haben wir schon zwei weitere Begriffe.
Und die haben wir auch tatsächlich bei der Psychose.
Die haben wir bei der Psychose.
Das ist genau.
Und hat man das eigentlich auch bei der normalen Dissoziation, dass es da, also zu diesem Weg, wenn Menschen wegdriften, das, was du gesagt hast, wo du mit der Patientin warst, wo dann die andere Patientin da von 100 zurückgezählt hat und sie laut angesprochen hat, ist es wahrscheinlich, dass dieser Mensch, von dem der Andreas berichtet hat, jetzt Frage an dich, dass die auch so ein Derealisation und so ein Depersonalisationsgefühl hatte, während sie in diesem weggetretenen Zustand war? Hängt es so zusammen?
Also für mich fühlt es sich dann so an. Andere würden vielleicht sagen, es ist sowas wie Flow oder wenn man in einem Flow ist, wenn man eine Aktivität so stark drin ist, dass man Raum und Zeit um sich herum vergisst. So kann das aussehen. Das habe ich manchmal tatsächlich in der Therapie, wo ich merke, ich drifte gerade weg. Mhm. Es gibt aber auch wirklich die Möglichkeit, das Gefühl zu haben, außerhalb des Körpers zu sein. Also das Ganze von einer anderen Perspektive zu sehen.
Aber bei diesen beiden kleinen Schwestern, die Personalisation und die Realisation, ist ja das Besondere, dass ich das selber wahrnehme, dass ich sage, ich habe irgendwie, was ist mit meinen Händen los, die sind riesengroß geworden oder warum verändern die Wände die Farbe?
Warum sieht das so komisch aus?
Das ist ja ein Unterschied zu einem wahnhaften Erleben, wo ich einfach denken würde, gut, ich bin halt groß und stark, deswegen habe ich jetzt große Hände. Ne? Also das, also wo ich das gar nicht in Frage stellen würde. Und also ist das bei der Dissoziation, wie du sie beschreibst, habe ich da auch, erlebe ich das auch so reflektiv, dass ich sagen kann, ich bin jetzt, weil du so sagst, ich bin jetzt im Flow. Ne? Also das, also bei meiner Patientin hatte ich nicht den Eindruck gehabt, dass die im Flow ist. Ich hatte eher den Eindruck gehabt, die fällt gleich vom Stuhl und hat ein ernsthaftes Problem. Ne? Also,
Genau, es geht halt wirklich um Abspaltung an der Stelle. Die Person kann komplett weg sein und auch zum Beispiel eine Amnesie haben für die Zeit, in der sie weg war. Also sich wirklich gar nicht erinnern, was passiert ist.
Ja, okay.
Wobei Flow ja auch was Positives eher ist. Ich denke, diese Dissoziation wird ja als etwas sehr Belastendes und Störendes auch beschrieben, worunter man leidet, während Flow, wenn ich total Autofahren und vielleicht sogar Spaß am Autofahren habe und so richtig dahin gleite auf der leeren Autobahn und mich gut fühle, dann da ist es ja was ganz Schönes eigentlich. Und ich glaube, diese Dissoziationen sind doch nicht schön, oder?
Sie sind jetzt nicht oder irgendwie mit Schmerzen verbunden, eher eventuell mit so einer gewissen Angst von Kontrollverlust. Aber man konnte, glaube ich, sogar nach dass bei Dissoziationsphänomenen gewisse Opiate im Körper ausgeschüttet werden. Also an sich fühlt es sich nicht schlimm an, will ich jetzt mal sagen.
Ah, okay.
Sie werden halt unangenehm an der Stelle, wo man Kontrolle über sich verliert und eventuell Dinge tut, die man dann nach der Dissoziation bereut.
Ja, okay.
Ja, wir müssen vielleicht auch nochmal, jetzt haben wir so ein bisschen die Grundlagen gelegt. Du hast noch einen Begriff vorhin genannt, den nanntest du, habe ich auch, als ich mich vorbereitet habe, bin ich darauf gestoßen, das nanntest du strukturelle Dissoziation. Das ist, glaube ich, wiederum eine Theorie, eine tiefenpsychologisch, im weitesten Sinne tiefenpsychologisch fundierte Theorie eines gewissen Pierre Cheneau, wie er hieß, vor 100 Jahren etwa entwickelt, wo sozusagen der Mensch als solches in sozusagen in so verschiedenen Komponenten beschrieben wird, sozusagen, verschiedenen Persönlichkeitskomponenten. Und diese Theorie wird sich wahrscheinlich besonders gut eignen für Menschen mit Dissoziationsstörungen, weil es da ja um das Trennen, Abspalten, um so ein Fragmentieren geht. Und wenn es sozusagen eine Theorie gibt, die sich diesem Thema zuwendet und die vielleicht auch eine Grundlage bildet, was man tun kann, um das wieder zusammenzuführen, hat es da vielleicht eine besondere Bedeutung. Aber strukturelle Dissoziation ist jetzt keine Dissoziationsform, sondern ist, glaube ich, der Überbegriff oder der Name eines sehr umfassenden Theoriegebildes.
Ja, genau. Ich habe vor allem gearbeitet mit den Niederländern oder mit der Forschergruppe um Onno van der Hart und Ellert Nienhaus. Die haben halt gesagt, dass wenn so ein traumatisches Erlebnis ist und es zu einer Dissoziation kommt, dass dann in gewisser Weise die Persönlichkeit oder diese Person in zwei Teile gespalten wird, wo wir wieder bei Dissoziation sind. Ja, ja. Einen sogenannten ANP, anscheinend normale Persönlichkeit, und einen EP, der diese ganzen Emotionen, die so belastend sind, trägt und erstmal sozusagen wegspaltet und verschließt. Während der ANP, dieser normale Anteil, weiter versucht, die Alltagsfunktion aufrechtzuerhalten.
Kennen wir das aus der Wirtschaftswissenschaft? Sind das nicht so wie Bad Banks oder sowas? Vielleicht ist es so salopp, die Theorie, aber dass man sozusagen negative Anteile in so eine eigene Bank oder so Schulden,
genau, ja.
Schulden in die Bad Bank verschiebt und die normale Bank ist dann die Good Bank und dann wäre die Bad Bank diese EP, diese emotionale, wo sozusagen die belasteten Sachen sind, die Belastungen, heißt ja im Wirtschaftsleben auch Belastungen.
Ja.
Und die APN anscheinend, oder wie heißt das, anscheinend normale Persönlichkeit,
APN?
ANP. ANP, ja, genau, das ist sozusagen das Normale. Ja.
Aber die ANP ist funktionsfähig im Alltag, Fragezeichen. Das heißt, die führt ein ganz normales Leben und wir als Außenstehender erleben wir eine anscheinend normale Persönlichkeit, also eine ANP. Und wo lebt die EP? Also die ist abgespalten, aber wo ist die? Kommt die auch zutage? Sehe ich die denn als Nachbar vielleicht nicht, weil die nur in einem bestimmten Zimmer dann, wenn man alleine ist, zutage kommt? Oder ist das nur eine Leidensfigur? Weil es wäre ja eigentlich eine coole Lösung. Ich erlebe was Schreckliches, spalte das in eine EP ab, sage ich mal, und lebe als ANP ein ganz normales Leben, bis ich friedlich dahin sieche.
Du bist aber ein fragmentierter Mensch.
Okay, aber genau, was ist mit EP? Wie lebt die im Alltag?
Ja, ganz genau, das ist tatsächlich ein Problem, denn diese EP, diese emotionalen Anteile werden zwar abgespalten, aber sie werden nicht integriert. Sie bleiben irgendwie so wabernd da und können relativ leicht getriggert werden. Ah, und wenn die getriggert werden, dann haben die sofort wieder das Gefühl, was sie hatten, als sie dort abgelegt wurden, und fluten die Person damit. Das heißt, sowas wie Panikstörungen, Angststörungen können dann einfach über einen kommen und man weiß vielleicht gar nicht, warum, weil man den Trigger gar nicht mitbekommen hat, weil die ANP weiß ja von dem EP gar nichts.
Und schon ist auch das Gegenüber irritiert, weil die anscheinend normale Persönlichkeit, was weiß ich nicht, ich mache es jetzt ein bisschen bildlich, nur weil sie einen Apfel gesehen hat, jetzt völlig ausrastet.
Zum Beispiel.
Und ich sag, also es ist
auch die ANP ist da verwirrt.
Die ANP ist auch verwirrt, stimmt ganz genau. Ja, ganz genau. Ne? Also, okay, also die ANP spaltet die EP ab, aber sie ist natürlich, sie ist schon irgendwie im Gepäck und sobald der richtige Trigger um die Ecke kommt, kontrolliert EP das Verhalten und alle sind irritiert.
Genau.
Ah, okay.
Aber wir müssen sagen, wir bewegen uns im Augenblick in einem Theoriegebäude. Ja. In der Theorie der strukturellen Dissoziation, so heißt diese Theorie, ist von einem Franzosen, Pierre Chenet, entwickelt worden und wird heute von so einer holländischen Gruppe, glaube ich, ein bekannter Autor ist der, den du gerade genannt hast, Onno van den Hart, wird sehr viel veröffentlicht und geforscht auch dazu.
Wir packen das in die Shownotes.
Ja.
Damit man es nachlesen kann.
Du bringst uns den besten Link dazu. Und
ja, gerne.
Genau.
Super.
Ja.
Okay.
Ja, das führt so ein bisschen in Richtung Therapie, weil wenn man sozusagen Dissoziation so theoretisch aufbereitet, wie wir es jetzt gemacht haben, nur kurz angerissen, das ist ja ein Riesending, wir haben jetzt vielleicht nicht mal ein Promille dieser Theorie hier wiedergegeben, wahrscheinlich. Aber wenn man es so in der Richtung macht, dann ist der Schritt ja nicht weit, sich zu überlegen, wie kann man denn auf der Grundlage dieser Theorie diese Dinge, diese fragmentierten Bereiche dann wieder zusammenführen. Dann wären wir bei der Theorie, bei der Therapie.
Ja.
Und das wäre meine nächste Frage. Es gibt ja verschiedene Therapieformen, unter anderem zum Beispiel die Ego-State-Therapie, habe ich gelesen. EMDR auch, aber ich wollte nur ganz kurz vorab zu dieser Ego-State-Therapie. Hat es was mit der Theorie der strukturellen Dissoziation zu tun? Weil es wäre ja logisch, weil Ego-State, habe ich jetzt gelesen, sind auch, da werden unterschiedliche Persönlichkeitsanteile betrachtet. Dann scheint es wohl auch um Zusammenführung und Integration zu gehen. Da wäre eigentlich der Schritt nicht weit zu dieser Theorie, über die wir eben gesprochen haben, über diese strukturelle Dissoziation. Da sind es zwei Entwicklungen, die völlig unabhängig voneinander sind.
Unabhängig würde ich sagen nicht, aber es sind verschiedene Theoriegebäude und die Ego-State arbeitet halt sehr viel anschaulicher, will ich mal sagen, was man wirklich für die Therapie auch gut nutzen kann. Deshalb gibt es eine Ego-State-Therapie, aber es gibt keine strukturelle Dissoziationstherapie. Weil das, was wir
jetzt... Die Antwort auf meine erste Frage. Ich dachte, auf eine kurze Sekunde lang dachte ich, und habe noch keine Antwort darauf gegeben, hast du jetzt die Antwort gegeben, dass vielleicht die Ego-State-Therapie die Therapieform wäre für die strukturelle Dissoziation. Aber nein, das hängt zwar ein bisschen mit zusammen, aber die haben sich völlig, unabhängig voneinander entwickelt und sind eigene Theorien sozusagen. Also die Ego-State-Therapie hat auch so eine Ego-State-Theorie sozusagen als Grundlage für diese Therapie.
Und das ist sehr pragmatisch. So hörte sich das jetzt bei dir an. Oder kennst du das? Was macht man da in der Therapie?
Bei der Ego-State-Therapie würde man halt erstmal erklären, dass wir eigene Ego-States, innere Anteile haben, die mehr oder weniger miteinander kooperieren oder nicht. Und gerade bei zum Beispiel der Borderline-Persönlichkeit oder auch der dissoziierten oder dissoziativen Identitätsstörung würde man sagen, dass diese einzelnen Ego-States, die alle irgend so ein Trauma in sich tragen und getriggert werden manchmal, nichts voneinander wissen und sehr stark gespalten sind. Mhm. Ich glaube, auch da kann man wieder so ein bisschen auf die normalen Menschen ohne Trauma zurückgehen. Jeder von uns kennt es, dass wir uns in verschiedenen Situationen ein bisschen anders verhalten, dass wir vielleicht auf Arbeit anders sind, als wir zu Hause oder mit Familie, Freunden sind. Und das ist relativ normal. Wir sind alle in dem Sinne mehr. Aber wenn es halt zu diesen starken Spaltungen zwischen einzelnen Anteilen kommt und diese Anteile dann auch noch geladen sind mit traumatischen Erlebnissen, Erinnerungen, Gefühlen, die immer noch gespeichert sind, dann wird es halt schwierig. Und hier versucht man halt zum Beispiel in der Ego-State-Therapie, dadurch, dass man wieder in die Vergangenheit schaut, wo fing das denn mal an? Wie kann ich den Anteil jetzt beruhigen und integrieren und mit den anderen Anteilen in Verbindung bringen, dass man da es dann schafft, diese Trigger, die über einen kommen, ein bisschen zu reduzieren und mehr Kontrolle über das System zu bringen.
Okay. Jetzt müssen wir noch, über die diese Therapie genannt haben, müssen wir noch ein paar Worte über die EMDR-Therapie verlieren, oder?
Ja, das ist ja auch auf jeden Fall ein Verfahren, das habe ich erlebt, dass es funktioniert, sage ich mal. Es
ist EMDR jetzt.
EMDR, genau. Ja. Also wir haben das tatsächlich in einer Akutstation auch angeboten für die Patienten. Und das, eben zum Werner schon ein bisschen gesagt, das wirkt erstmal ein bisschen trivial. Man hat einen wechselnden Lichtpunkt oder eine wechselnde Bewegung oder ein wechselndes Pendel. Man versteht jetzt nicht direkt, wenn man das erstmal so visuell sieht, was das revolutioniert, wie das wirken kann. Es gibt gute Erklärungen dafür. Aber tatsächlich ist es ein anerkanntes Verfahren mit Evidenz.
Also wir lernen jetzt erstmal, wir müssen es nur hören sagen, also EMDR hat was zu tun, dass man mit den Augen einem Lichtpunkt oder einem Pendel folgt.
Genau.
Und man spricht dabei über die traumatisierenden Ereignisse. Man nähert sich sozusagen vorsichtig sensibel diesen Punkten an und lernt sozusagen dabei durch diese. Also die Augenbewegungen scheinen dabei zu helfen, so erkläre ich mir das, sich diesen Themen zuzuwenden.
Auch der Wechsel zwischen den Hirnhälften scheint so eine Art in die Situation, also weil man mit dem Pendel die Hirnhälfte halt ständig umschaltet, wahrscheinlich auch, ich nenne das mal so ganz laienhaft, so eine Art Erdung zu schaffen oder in der Situation, wo man ist, quasi stabil zu bleiben und nicht in Gedanken verloren zu gehen. Das war so eine Erklärung, die ich mir mal zurechtgelegt habe. Aber vielleicht kannst du es besser erklären.
Das alles unsere Laienerklärungen,
genau.
Erstmal, als mein Traumatherapeut anfing damit, dachte ich auch, was will der gerade von mir?
Deswegen habe ich gesagt, wir sprechen das extra an. Wir haben auch im Team, und das erzähle ich jetzt extra anekdotisch, weil das wirklich funktioniert. Also das ist wirklich, das hat vielen Patienten sehr geholfen. Aber wir haben dann im Team wirklich gesagt, ja komm, den schicken wir zu XY, das pendeln wir weg. Ja, also wo man wirklich denkt, was ist das? Das ist Quatsch, das hört sich so esoterisch an. Oder man denkt, was machen die da? Ne? Aber es ist tatsächlich sehr hilfreich.
Was war denn bei dir? Du hast ja auch gesagt, was macht er da eigentlich? Ist er mit einem Pendel dann oder mit einem Lichtpunkt? Oder womit hat dein Therapeut gearbeitet?
Mein Therapeut arbeitet einfach mit seinen Fingern.
Fingern, okay. Man folgt den Fingern sozusagen. Ja.
Okay. Genau.
Man soll immer auf die Finger blicken und blickt dann immer von rechts nach links.
Genau, und dann geht es so ein paar Mal hin und her. Und so ein bisschen erklären kann ich es vielleicht. Vorhin hatte ich ja gesagt, diese traumatische Erinnerung bleibt irgendwo unintegriert im Kopf, nicht im Gedächtnis sozusagen integriert. Und durch diese bilaterale Stimulation, durch dieses EMDR, schafft man halt, diese Erinnerung doch zu integrieren, nachträglich zu integrieren. Und sie ist dadurch dann nicht mehr so schnell triggerbar.
Ja,
Und ich
okay.
denke wahrscheinlich nicht da in allen Therapien wahrscheinlich der Ansatz, das eine sind wahrscheinlich die Trigger zu erkennen und zu reduzieren oder sie überhaupt zu erkennen und das
Gut,
andere
wir sensibilisieren
zu
die
desensibilisieren
Trigger, dass man sie
und
auch.
wahrscheinlich die Anteile, die wir ja auch in Modellen hatten, die Anteile zu integrieren. Oder ist das wahrscheinlich so ein Grundprinzip der Therapie, kann man das so sagen?
Wobei ich jetzt Integration so verstehe, dass ich meine innere Landschaft kenne und alle miteinander gut auskommen und nicht, dass wir alle eine Synthese am Ende sind. Also ich bin immer noch multiple in meinem Innern, aber ich kenne jetzt meine Pappenheimer, die ich da so habe und habe die ganz gut unter Kontrolle.
Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort. Wir wollen noch auf deine
Bücher
Bücher
zu.
kommen, aber ich würde jetzt erst noch mal an unsere Zuhörerinnen sagen, liebe Zuhörerinnen, ist es nicht beeindruckend, wie Werner und ich nach 30 Jahren Psychiatrieerfahrung als Profis lernen von einer Psychiatrieerfahrenen aus deiner Sicht? Man muss sich ja wundern, wie viel Ahnung du von diesen Verfahren hast, dass du uns hier darüber berichten kannst. Also nochmal ganz herzlichen Dank, dass du dich gemeldet hast und wir wirklich heute über dieses sehr komplexe Themenfeld sprechen können, was wirklich auch riesengroß ist. Also es ist fast anmaßend, das in 30 Minuten anzureißen. Aber ich glaube, wir haben auf jeden Fall wieder neugierig gemacht und du kannst das, die Interesse haben, können ein bisschen noch in deiner Welt mitgehen, über deine Bücher. Vielleicht erzählst du kurz was über deine Bücher noch, bevor unsere Zeit hier abgelaufen ist.
Ja, die Bücher. Es ist tatsächlich sehr spannend. Ich habe sie im Rahmen meiner Therapie geschrieben. Ich habe davor nie geschrieben, vor allem nicht so. Ich komme aus dem akademischen Bereich, meine ANP hat immer wunderbar funktioniert. Ich bin promoviert, alles Mögliche. Aber
Anscheinend
ich
normale Persönlichkeit. Ja,
habe.
okay. Ja, klar.
Aber dieser innere Anteil, diese ganzen EPs, diese ganzen Emotionen, die abgespalten waren, die sind in den Büchern eigentlich erst zum Leben erweckt. Und da muss ich auch sagen, ich habe diese Bücher jeweils in 10 Tagen geschrieben und in einer absoluten Dissoziation. Also das, was da kam, kam irgendwo aus mir heraus. Ich habe danach gesagt, ich weiß nicht, wer oder was das geschrieben hat. Es schrieb sich von selbst.
Okay,
Und es nimmt
das finde ich
ein.
faszinierend. Ich habe Leseproben davon gelesen und es ist sehr faszinierend. Man wird sozusagen von dem zweiten Buch sprichst du mehrere an, Seelensplitter, da sprechen sozusagen mehrere Seelensplitter von dir zu mir als Leser. Das erklärst du dann auch am Anfang öffentlich, wieso redet die jetzt sozusagen im Plural? Ist die so, ist es der majestätische Plural, rede ich mit der Königin? aber ja, also ich kann es empfehlen. So, es ist ein ganz besonderes Gefühl, es zu lesen.
Super, wir packen das in die Show Notes und wer jetzt neugierig geworden ist, und das ist ja die Idee unseres Podcasts, neugierig zu machen und auch zu zeigen, ja, Psychiatrie im Alltag, das ist was ganz Normales. Wir haben sogar Menschen mit anscheinend normalen Persönlichkeiten um uns, die quasi noch mehrere sind. Und dafür wollen wir neugierig machen, dafür wollen wir Normalität schaffen, wir wollen es entstigmatisieren. Danke, dass du dich gemeldet hast, Maria. Du warst echt ein toller Gast und wir haben letzte Woche erst deine Mail bekommen, dass du so spontan dabei warst und dich getraut hast, das heute mit uns zu machen. Ganz herzlichen Dank und ja, das war die 49. Folge unseres Podcasts und wenn du ja den Podcast nicht verpassen willst, wir erscheinen etwa alle 4 Wochen, meistens freitags so 14 Uhr kommt eine neue Folge, dann freut es uns, wenn du ihn abonnierst und folgt gerne auch dem Beispiel von Maria, wenn ihr denkt, ihr habt etwas, wo ihr darüber berichten könnt, was euer Spezialthema ist, wo ihr eine Kompetenz habt, sowohl als krankheitserfahrene Menschen als auch als Profis, Angehörige. Das bereichert uns in den Folgen total.
Wir
Dankeschön.
beantworten jede Nachricht.
Wir beantworten jede Nachricht. Das können wir
Ja.
machen und es werden tatsächlich immer mehr. Super. Herzlichen Dank.
Tschüss.
Tschüss.
Ich danke euch. Ciao.